SWR 2.
Zahlen. Zahlen gelten als kalte und abstrakte Gebilde, doch Zahlen sind weit mehr. In ihnen steckt eine ganze Philosophie. Und so geht es in der Wissenschaft, die sich mit den Zahlen befasst, in der Mathematik also, geht es weniger ums Rechnen als vielmehr ums Nachdenken. Das jedenfalls meint der Wiener Mathematikprofessor Rudolf Taschner. Er versteht die Mathematik als kulturelle Errungenschaft und verknüpft sie mit den verschiedensten Aspekten unseres Daseins, auch mit der Frage nach Gott. Von 1 bis unendlich, Mathematik und Spiritualität, hören Sie eine Sendung von Lorenz Marti.
Warum wird jemand Mathematiker? Für Rudolf Taschner ist es die geheimnisvolle mathematische Zeichensprache, die ihn schon als Jugendlichen fasziniert hat. Und diese Faszination ist für den mittlerweile 59-jährigen Wissenschaftler bis heute geblieben.
Wissen Sie, ich hatte die Idee, diese Wissenschaft zu studieren, weil diese eigenartigen Zeichen mich faszinierten. Da gibt es also ein D, das Differential, und dieses D, das macht etwas ganz Geheimnisvolles aus den Variablen, und ich wollte wissen, was das bedeutet. Und da gibt es diese langgezogene, giraffenähnliche S-Figur, das man das Integral nennt. Und ich wollte unbedingt, so wie ich 16, 17 war, wollte ich unbedingt wissen, was bedeutet dieses eigenartige Zeichen. Und nicht die mathematischen Formeln haben ja in sich einen ästhetischen Charakter, das ist ein Wurzelzeichen, das in Wirklichkeit ein stilisierter Buchstabe R ist, von dem lateinischen Wort radix für Wurzel. Aber was soll diese Zeichen, nicht? Und da gibt es noch andere mathematische Zeichen. Es gibt ein eigenartig geschriebenes P und all diese Figuren, die wollte ich verstehen. Ja? Es war eigentlich fast ein Suchen nach dem Geheimnis, was dahinter steckt. Und beim Geheimnis kann man immer wieder versuchen, etwas herauszuholen, und dann merkt man, ja, aber tiefe Kavernen des Geheimnisses sind noch unerforscht, und dann versuche ich wieder in diese hineinzugehen, und dann merke ich, es ist wie ein Labyrinth. Es ist wie ein Labyrinth und ich habe keinen Ariadnefaden.
Und da spürt man schon, in welche Tiefen die Mathematik führen kann. Das Rechnen überlassen die Mathematiker den Computern. Sie denken lieber nach.
Eine Mathematikerin oder ein Mathematiker, der beschäftigt sich über das, was hinter dem Rechnen steckt. Möglichst nicht zu rechnen und viel zu denken, das ist fast die Devise, die die Mathematiker antreibt. Also wir sind in gewisser Hinsicht eine andere Wissenschaft als die Naturwissenschaften. Mathematik ist ja auch keine Naturwissenschaft, sondern es ist an sich eine Geisteswissenschaft.
Mathematik als Geisteswissenschaft ist eine Denkschule. Sie setzt beim Rechnen an, führt aber weit darüber hinaus.
Die Zahlen entstehen ja eigentlich durch eine Addition, also immer Addition von 1 und 1 und 1. Und nur zu addieren und zu subtrahieren, das ist die Mathematik der Händler, nicht? Pythagoras hat das auch als banal und uninteressant hingestellt. Aber das Multiplizieren von Zahlen, ja, das ist etwas Geheimnisvolles. Da kommt zum Beispiel die Erkenntnis, dass wenn man mit 0 multipliziert, immer das Ergebnis 0 ist. Und darum haben die Pythagoreer auch die 0 als Zahl gar nicht akzeptieren wollen, weil 0 ist wie ein Teufel, man kann durch 0 nicht einmal dividieren. Und also es werden nur die positiven Zahlen betrachtet. Und beim Multiplizieren entstehen Zahlengiganten. Also das Multiplizieren ist schon etwas viel Geheimnisvolleres.
Ob multiplizieren oder addieren, beides sind Prozesse, die im Prinzip endlos bis in alle Ewigkeit weitergeführt werden können. Mathematik rührt an das Unendliche.
Der große Mathematiker Weil, der ja an der ETH Zürich lange Zeit gelebt hat und Zürich immer geliebt hatte, dieser große Mathematiker Weil hat gesagt, Mathematik, das ist die Wissenschaft vom Unendlichen. Wir haben ein endliches Leben, wir haben einen endlichen Raum, aber das Unendliche, das steckt in der Mathematik drin, nicht? Und das ist in der Zahlenreihe zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Also sie zählen 1, 2, 3, 4, aber sie können nicht aufhören, nicht? Auch wenn sie 1003 gezählt haben, 1004 lauert und möchte wieder gezählt werden, und dann kommt 1005 und dann 1006. Es gibt sogar einen Künstler, der heißt Roman Opalka, er ist vor kurzem gestorben. Der hat tatsächlich ab dem Jahre 1965 eine Zahl nach der anderen aufgeschrieben. Auf riesengroßen Leinwänden, ganz klein, 5 mm groß, die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und ist bis über 6 Millionen gekommen. Aber er wusste, sein Kunstwerk wird unvollendet bleiben, weil die wichtigsten Zahlen, die nämlich danach kommen, die ganz großen, die wir dann niemals erreichen können.
Das Unendliche übersteigt die Möglichkeiten des Menschen. Auch die Mathematik stößt hier an eine Grenze. Aber sie versucht, diese Grenze immer wieder neu auszuloten.
Eigentlich ist es die Geschichte, wie die Menschen seit Beginn der Mathematik, zur Zeit des Pythagoras, bis hinauf in die Jetztzeit sich mit dem Unendlichen in allen seinen Facetten abgemüht hatten. Nicht? Euklid fragt sich, was ist das mit den Parallelen, die einander nicht schneiden? Nicht? Und in der Renaissance plötzlich schneiden einander die parallelen Linien in der Perspektive, nicht? Wenn Sie betrachten etwa das Gemälde des letzten Abendmahls von Leonardo in Santa Maria della Grazia in Florenz. Und da sehen Sie, dass die parallelen Linien der Kanten zwischen der Decke und den Wänden des Raumes und den Kassetten, die also da sich verlieren in den Fluchtpunkt hinein. Dieser Fluchtpunkt ist das Unendliche. Und der Künstler bringt dieses Unendliche genau im Gesicht des Heilands drinnen, nicht? Also eine tiefe theologische Aussage, die Leonardo natürlich nicht gemalt hat, die man erst sehen kann, wenn man das Bildnis lange genug beobachtet.
Alle Menschen können zählen und alle zählen gleich. Die Zahlen sind so fundamental, dass man vermuten könnte, sie seien schon immer da gewesen. Doch ohne einen Menschen, der zählt, gäbe es auch keine Zahlen.
Ich glaube schon, dass die Zahlen eine Erfindung sind. Sie sind eine Erfindung, aber eine ganz eigenartige Erfindung, nämlich so, dass man sie gar nicht anders erfinden hätte können, wie sie erfunden sind. Nicht, man setzt eins und dann gibt man immer noch eins dazu. Und so entsteht die Zahlenreihe. So, als ob sie sozusagen natürlich vorhanden wäre. Aber das ist, weil wir es so gut verstehen, so, als ob es wirklich da wäre. Ja? Also die Zahlen sind so sicher da, wie der menschliche Geist oder das menschliche Bewusstsein da ist.
Da ist sich der philosophierende Mathematiker Rudolf Taschner ganz sicher. Die Zahlen existieren wirklich. Woher hat er diese Gewissheit?
Ja, das kann ich eigentlich gar nicht so richtig erklären. Das ist eine, wie soll ich sagen, so eine starke Evidenz, die seit der Existenz des Universums sozusagen gegeben ist. Ja, dass die Existenz des Universums seit eigentlich der Existenz des menschlichen Geistes gegeben ist. Wissen Sie, was wir vom Universum feststellen, das sind Daten, die wir dann gleichsam von den Physikern bearbeiten lassen. Nicht, die stellen fest, vor 13,7 Milliarden Jahren gab es einmal einen Urknall, was auch immer das gewesen sein soll. Nicht? Und die erste Frage, die sich sofort ein Laie stellt, ist, ja, was war denn davor? Und die Physiker beantworten, ja, davor, da gibt es eigentlich nichts, weil die physikalische Zeit ja erst mit diesem Knall begonnen hat und man bleibt dann irgendwie staunend zurück. Aber in Wirklichkeit berufen sich ja alle diese Physikerinnen und Physiker, die das in den Computer hineinstecken und ihre Gleichungen lösen wollen, die berufen sich ja auf Mathematik. Das heißt also, das mathematische Denken ist eigentlich vor dem ganzen Universum, das hat existiert, existenziell, nicht zeitlich, vor diesen 13,7 Milliarden Jahren. Ja? Und wenn man sagt, ja, und dann wird das Weltall irgendwann einmal vergehen in einem Kälte- oder Wärmetod, ja, das lässt sich auch mit den Zahlen belegen. Das heißt also, so wie wir die Natur empfinden und wahrnehmen, brauchen wir die Mathematik, die dem Ganzen vorgelagert ist. Und weil sie eben vorgelagert ist, ist sie halt sozusagen fundamentaler als die Natur, von der wir glauben, ja, das ist gleichsam das, worauf sich alles bezieht.
Die Zahlen sind so gesehen eine Art Ursprache des Universums, eine ewige Ursprache, denn die mathematischen Sätze und Formeln kennen kein Verfallsdatum.
Ja, das ist das Wunderbare, im Gegensatz zur Biologie, nicht? Also eine Arbeit, biochemische oder genetische Arbeit, wenn die geschrieben worden ist, nach einem halben Jahr ist sie veraltet und keiner schaut sie mehr an, nicht? Währenddessen ein mathematisches Gesetz ist gleichsam so jung, wie wenn es gestern geschrieben worden wäre. Genauso richtig und genauso beeindruckend. Da kann man immer noch daran herumarbeiten und Neues daran finden. Das heißt, sie haben Ewigkeitscharakter. Aber ewig heißt nicht sozusagen in der Zeit immer weiterlaufend, sondern jenseits von zeitlichen Begriffen.
Und über das, was jenseits der Zeit ist, lässt sich nichts mehr sagen, zumindest für die Wissenschaft nicht. Das Jenseits und das Ewige sind die Themen der großen Mythen und Religionen. Rudolf Taschner hat da keine Berührungsängste. Er liest auch ab und zu in der Bibel und denkt über die Zahlen nach, die ihm hier begegnen.
In der Schöpfungsgeschichte, der erste Satz, der hat 22 Buchstaben. Das sind die gesamte Anzahl Buchstaben des hebräischen Alphabets. Und im ersten Buch der Bibel, das beginnt ja eigentlich mit einer Art Zahlenrätsel. Es beginnt mit dem Wort Bereshit. Bereshit ist das Bet, das ist der zweite Buchstabe. Und im Hebräischen ist Bet nicht nur der Buchstabe B, sondern auch die Zahl 2. Also es beginnt komischerweise die biblische Erzählung mit 2. Das heißt, wenn man es also zahlensymbolisch deuten darf, nicht, dieses Eins, dieses Aleph, wo es sozusagen es nur die Gottheit selbst gibt, das ist unbeschreiblich. Es muss dann daneben sozusagen als Duales dazu die Welt geben, die dann geschaffen wird. Und daher Bereshit, Bara Elohim und so weiter. Daher beginnt es mit dem B. Also ein bisschen Zahlensymbolik steckt also in der Bibel drinnen. Gleichsam, als ob der liebe Gott gezählt hat, das ist vielleicht gar nicht so falsch.
Ist Gott vielleicht ein Mathematiker? Der Philosoph Leibniz, einer der großen Universalgelehrten der Aufklärungszeit, stellt diese Frage und beantwortet sie positiv. Kurz und bündig meint er, indem Gott rechnet, entsteht die Welt.
Gott spricht, aber die Sprache ist die hebräische Sprache, die geschrieben wird, ist mit den hebräischen Buchstaben. Die hebräischen Buchstaben sind zugleich Zahlen, also insofern ist das auch eine Art Rechengesetz. Leibniz hat ja gemeint, dass die Welt die beste aller möglichen Welten wäre, weil sie, so meinte Leibniz, logisch gar nicht anders hätte sein können. Aber wenn sie logisch gar nicht anders hätte sein können, dann müsste das ja in gewisser Sicht ein mathematisches Fundament besitzen. Insofern kann man diesen Leibnizschen Spruch verstehen. Inwieweit aber die Welt wirklich die beste aller möglichen Welten ist, also ich weiß es nicht. Es gibt gewisse Variationsprinzipien, die darauf hindeuten, aber da möchte ich nicht rechten damit, ob das wahr ist oder nicht.
Leibniz' Vorstellung von einem rechnenden Gott findet 100 Jahre später ihre Fortsetzung beim Mathematiker Gauss. Er sieht in der Schönheit der von ihm entdeckten Zahlengesetze ein Abbild der Vollkommenheit Gottes. Deus calculat, erklärt Gauss, Gott rechnet. Ist das für einen heutigen Mathematiker noch nachvollziehbar?
Ein bisschen schon. Ich hoffe nur, dass, wenn ich selbst dann vor das Angesicht Gottes treten könnte und er sagt, jetzt muss ich mit dir rechnen, dann habe ich eine gewisse Angst. Also da hoffe ich lieber, dass er gütig und gnädig ist, als dass er rechnen würde, denn beim Rechnen würde ich höchstwahrscheinlich dann mit einer, ja, diese Zahlen sind dann einfach hart und gemein. Ich hoffe eher, dass dann die Gnade vor dem Rechnen kommt.
Wenn ein Mathematiker des 21. Jahrhunderts mit Gott rechnet, im doppelten Sinne dieses Wortes, dann liegt die Frage auf der Hand, wer oder was Gott für ihn denn ist.
Das weiß ich nicht. Das ist so ein tiefer Begriff, also den ich ehrlich gesagt immer nur metaphorisch verwende, weil schon allein das Ansprechen dessen ist für mich etwas kompliziert. Also ich glaube eher, man sollte an ein Du glauben. Ich bin ein Anhänger des großen Martin Buber, der das Ich und Du als Basis der menschlichen Existenz gesehen hat. Und das Du anzusprechen, ja, aber dieses Du ist manchmal sehr fragil. Das kann plötzlich zu einem Es werden. Ja. Aber das Du, das ewig hält, das geht in diese Richtung. Aber ganz genau kann ich es nicht sagen.
Mathematik ist eine der ältesten Wissenschaften. In Ägypten und Babylon, in Indien und China besaßen die Menschen schon vor gut 5000 Jahren mathematische Kenntnisse.
Ganz am Anfang der Kultur überhaupt ist ja die Mathematik zusammen mit der ältesten Wissenschaft, mit der Astronomie, auf die Welt gekommen. Nicht die Menschen haben gesehen, wo wir Ordnung finden können, das ist im gestirnten Himmel. Denn auf Erden herrscht eigentlich im Allgemeinen Chaos. Man weiß nicht, wie das Wetter wird, man weiß nicht, ob das Geschäft gut oder schlecht läuft. Aber im Himmel sind die Bewegungen der Gestirne immer die gleichen, die ewigen Rhythmen der Gestirne. Und da lassen sich gleichsam die Zahlen herauslesen. Aus den 365 Tagen, die das Jahr dauert, aus den Mondphasen. Und man stellt fest, 29,5 Tage dauert es, bis der Mond wieder die gleiche Phase hat wie vorher. Also einmal 30 Tage, einmal 29 Tage. Und so kommen die Zahlen gleichsam vom Himmel herunter. Und weil der Himmel für die damaligen Kulturen etwas Ewiges darstellt, haben auch diese Zahlen diesen schönen Begriff des Ewigen in sich. Und dann konnte ein Mathematiker in Babylon sogar ausrechnen, wann die nächsten Sonnenfinsternisse sein werden. Sie müssen sich vorstellen, ein babylonischer Priester, der das ausrechnen konnte, die Mathematiker waren ja damals auch mit priesterlicher Funktion, erklärt dem babylonischen Volk, Freunde, morgen wird sich die Sonne verfinstern, der Drache Tiamat wird kommen, das ist der Mond, wenn er hineintritt in die Sonnenscheibe, und er wird die Sonne verdunkeln. Braucht keine Angst zu haben, wir haben zu den Göttern gesprochen, es muss natürlich eine Geschichte erzählt werden, und die Sonne wird sich wieder aufhellen. Nun an dem nächsten Tag, kein Bauer sät und erntet, sondern sie schauen alle in den gestirnten Himmel, Und Sie sehen tatsächlich, die Sonne verdunkelt sich. Sie können mir glauben, dieser Mathematiker, dieser mathematische Priester hat für sein Leben ausgesorgt, nicht, der das vorausberechnen kann.
Solche Erfahrungen haben einen beinahe euphorischen Glauben an die Macht der Zahlen geweckt. Und so konnte der griechische Philosoph und Mathematiker Pythagoras kühn behaupten, alles ist Zahl. Ist tatsächlich alles Zahl?
Nein, das ist nicht der Fall. Und das hat sogar Pythagoras selbst bitter erfahren müssen, an einem geometrischen Objekt, also gleichsam noch an einem mathematischen Objekt. Er hat geglaubt, alles lässt sich als Verhältnis von Zahlen darstellen. Das griechische Wort für Verhältnis ist Logos. Das ist ja ganz interessant, weil ja das vierte Evangelium damit beginnt, dass am Anfang der Logos war. Nicht? Am Anfang war, wenn man es mathematisch lesen würde, ein Zahlenverhältnis. Aber das Verhältnis von der Länge der Diagonale zur Seite eines Quadrates, das ist, wie dann die Pythagoreer festgestellt hatten, kein Zahlenverhältnis. Und könnte man sagen, na ja, das ist also geradezu uninteressant. Aber es zeigt doch, dass die Zahlen eine Macht im Erklären der Welt darstellen, aber nicht die einzige Macht darstellen, denn die Welt ist in Wirklichkeit ja doch unerklärlich.
Bescheidenheit ist also angesagt. Auch wenn sich vieles berechnen und mit Zahlen erklären lässt, bleiben doch große Lücken.
Die Zukunft ist in Wirklichkeit völlig unberechenbar. Nur ein paar Details sind berechenbar. Vielleicht das Wetter für die nächsten 10 Tage. Weiter kann man es ganz bestimmt nicht vorausberechnen. Und Sie werden nie, egal wie groß die Computer sein werden, die Wetterdaten bearbeiten, nie das Wetter für das nächste halbe Jahr ausrechnen können. Das wird nie gelingen. Und das menschliche Handeln, das ist für die nächste Sekunde sogar unberechenbar. Insofern lässt die Mathematik noch viel Spielraum für den freien Willen, so dass man sagen kann, ich möchte mich mit Mathematik beschäftigen oder nicht. Das kann die Mathematik selbst nicht vorausberechnen, ob sie das tun werden. Ich hoffe nur, dass viele sagen, na, jetzt fange ich doch einmal damit an.
Die Mathematik lässt also dem einzelnen Menschen seine Freiheit und damit auch sein Geheimnis.
Das ist auch eigentlich großartig. Warum habe ich gerade dich kennengelernt und nicht jemanden anderen? Das ist unverständlich. Gott sei Dank ist es unverständlich, weil es ja einen Aspekt des menschlichen Daseins darstellt, den man ja nicht unbedingt immer verstehen muss, das heißt reduzieren muss auf etwas, wo man sagen kann, ja, dann ist es ja trivial, auf Deutsch, dann ist es banal, dann ist es eigentlich nichts mehr wert. Das wirklich Wertvolle ist eigentlich dann das Unberechenbare.
Für einen Mathematiker könnte das Unberechenbare natürlich auch ein Ärgernis sein. Doch Rudolf Taschner sieht es anders. Er kennt die Grenzen seines Faches und er schätzt sie.
Also mich erfreut es. Man muss ja die Grenzen wissen. Wenn die Grenzen eng gesetzt sind und trotzdem ein weites Feld umschreiben, dann ist es eigentlich sehr gut. Man sieht, wo der Beginn und wo das Ende ist. Wenn eine Wissenschaft von sich behauptet, wir können alles beschreiben, dann ist sie nicht mehr Wissenschaft, dann ist sie Ideologie geworden. Man muss wissen, wo sind die Grenzen. Und diese Grenzen, die sind eigentlich ein beruhigendes Element in der Wissenschaft.
Nicht alles ist Zahl, nicht alles ist berechenbar. Und trotzdem bleiben die Zahlen und das Zählen für den Mathematiker die Voraussetzung, um etwas wirklich verstehen zu können.
Unter Verstehen meine ich, dass ich es zurückführe auf etwas, was ich ganz genau begreife. Und ich wüsste nichts, was besser begreifbar ist als die Tatsache, dass wir immer von einer Zahl zur nächsten fortschreiten können. Also, ich höre den Schlag der Glocke. Und das 7. Schlag klingt genauso wie der 3. Schlag. Aber damit ich weiß, dass es 8 Uhr geschlagen hat, muss ich zählen von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, jetzt höre ich nichts mehr. Also weiß ich, dass es 8 Uhr geschlagen hat. Und dieses Wissen ist so fundamental und so einfach, dass man nicht einmal das Gefühl hat, dass da etwas Schwieriges drinnen stecken könnte. Aber wie ich schon angedeutet habe, sobald man anfängt, über das Unendliche, das in diesen Zahlen drinnen steckt, nachzudenken, beginnt das Ganze in ein riesiges Feld von offenen Fragen auszugleiten. Also Teile der Welt verstehen wir ganz gut, aber in Wirklichkeit sind das immer nur Aspekte. Auch da ist es wichtig zu wissen, wir versuchen Aspekte zu verstehen, aber niemals das Ganze.
Mit Zahlen können wir vieles zählen, doch wir können nie alle Zahlen zählen. Wer eine Zahl an die andere reiht, wird nie fertig damit. Es gibt unendlich viele Zahlen. Jeder Computer ist damit überfordert. Maschinen können mit der Unendlichkeit nichts anfangen. Menschen aber können sich ihre Gedanken dazu machen, zum Beispiel zur Frage, was denn Unendlichkeit überhaupt ist.
Das ist ein Grenzbegriff, so würde ich es sehen. Insofern ist es auch ganz verständlich, dass die Mönche im Mittelalter sich die Frage stellten, wie viele Engel passen auf die Spitze einer Stecknadel, wie viele Engel passen darauf? Es gibt nebenbei gesagt keine Zeugnis dafür, dass diese Frage wirklich gestellt wurde, aber sie hätte gestellt werden können von den Mönchen. Denn die Frage nach dem Unendlichen, nicht, dass sie in Wirklichkeit in der Hand Gottes ist und nicht in unserer eigenen Hand, die stellte sich damals schon. Ja. Es gibt eine Geschichte aus dem alten Ägypten, dass dem Horusfalken ein Auge ausgeschlagen wurde bei einem Kampf und Gott der Weisheit, der Gott Tod der Weisheit, nimmt diese Teile des auseinandergeschlagenen Auges und setzt dem Horusfalken das Auge wieder ein. Und dann nimmt er zuerst die erste Hälfte, da gab es ein Stück, das halb so groß ist, ein halb gibt er hinein in den Augapfel und dann kommt ein Viertel dazu, jetzt ist schon drei Viertel vom Auge geheilt, und dann kommt ein Achtel dazu, jetzt sind schon sieben Achtel vom Augapfel geheilt und dann kommt ein Sechzehntel dazu, jetzt sind schon 15 Sechzehntel geheilt. Dann kommt ein 32. dazu, jetzt sind schon 31, 32. geheilt. Und dann gibt er noch ein 64. dazu, jetzt sind schon 63, 64. geheilt. Und in der ägyptischen Erzählung hört er damit auf, weil er sagt, dann bleibt ein kleiner blinder Fleck, aber damit kann man leben. Aber jetzt kommt der Mathematiker und sagt, naja, da kommt ja noch ein 128. dazu und ein 256. und ein 512. Und das geht immer so weiter. Und das ist immer noch ein kleiner Rest, der nicht geheilt ist, aber der kommt davon wieder die Hälfte dazu und das geht immer weiter und es geht bis ins Unendliche. Und nun kann man sogar ausrechnen, dass genau der ganze Augapfel geheilt sein müsste, wenn ich diese unendlich vielen Stücke hineingebe. Aber es sind jetzt unendlich viele. Und das ist natürlich der Stolz der Mathematiker, die sagen, ein Computer könnte das niemals ausrechnen. Ein Computer kann nur endlich viele Zahlen addieren. Aber ich als Mathematiker, ich kann unendlich viele Zahlen addieren. Ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, ein 32. Und wenn ich die alle addiere, ich muss exakt eins bekommen.
So kann der Mathematiker sogar mit dem Unendlichen rechnen, allerdings ohne es je in den Griff zu bekommen. Mathematik ist der ständige Versuch, das Unendliche in endliche Sätze zu fassen.
So hat es Pascal gesagt, der begeistert war dafür, dass mein endliches Gehirn unendlich viele mathematische Sätze fassen kann. Ja. Mein endliches Gehirn fasst es zusammen, zu sagen, ja, zum Beispiel 1 und 3 ist eine Quadratzahl, nämlich 4. 1 plus 3 plus 5 ist auch eine Quadratzahl, nämlich 9. 1 plus 3 plus 5 plus 7 ist die nächste Quadratzahl, nämlich 16. Ja, die Summe der ungeraden Zahlen ist immer eine Quadratzahl. Also ich habe unendlich viele Rechnungen und das ist in meinem endlichen Kopf drinnen.
Und dieser Kopf wird ganz schön strapaziert, wenn er mit dem Unendlichen zu rechnen beginnt. Unendlich minus 1 ergibt ebenso unendlich wie unendlich geteilt durch eine Milliarde. Wie man es auch macht, die Rechnung mit dem Unendlichen geht einfach nicht auf, obwohl einige Mathematikexperten hoffen, diese Rechenaufgabe doch irgendeinmal noch lösen zu können.
Da gibt es sogar Streit unter den mathematischen Experten. Also die meisten von ihnen sagen, ja, das fassen wir schon, soweit wir es brauchen, fassen wir es. Aber ich habe schon erwähnt, da gibt es den holländischen Mathematiker Brouwer und auch den Mathematiker Weil, der eben gesagt hat, Mathematik ist die Wissenschaft vom Unendlichen, die waren dem gegenüber sehr skeptisch. Und ich muss gestehen, ich gehöre zu dieser kleinen Gruppe der Zweiteren, die sagen, man muss vor dem Unendlichen doch ein bisschen mehr Respekt haben. Also das Unendliche als Rechengröße, das glaube ich, da übernehmen sich die meisten Mathematiker.
Ursprünglich kommt die Vorstellung von etwas Unendlichem aus dem religiösen und philosophischen Denken. In der jüdisch-christlichen Tradition ist das Unendliche eine Eigenschaft Gottes.
Ja, das ist das Ein Sof, heißt es in der hebräischen Philosophie und Mystik. Ein Sof, das Unendliche, ja. Gott ist einfach der ganz andere, das ist die Vorstellung, nicht? Und dann in der christlichen Vorstellung, der ist zwar der ganz andere, aber er ist jedenfalls einmal hier gewesen als Mensch, nicht? Da wird auch diese Idee, dass das Unendliche für uns Menschen doch irgendwie da ist, so gesehen, ja. Und gerade die christliche Philosophie erlaubt einem ja dann zu sagen, ja, wir müssen mit dem Unendlichen ja auch rechnen können, weil wir ja den Unendlichen von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, nicht? Während im jüdischen Denken, Gott darf niemals, niemals bildhaft dargestellt werden, weil er einfach jenseits der Grenze des menschlichen Vorstellungsvermögens ist. Und insofern halte ich diese zweite Vorstellung des Unendlichen, ich kann es nur ahnen, aber niemals genau beschreiben, für die fast demütigere und bessere.
Rudolf Taschner bleibt skeptisch gegenüber allen Bildern und Vorstellungen von Gott. Das Wort Gott kommt ihm nicht leicht über die Lippen und zerreden mag er es schon gar nicht. Auf seinen Glauben angesprochen, hat er sich einmal als frommen Agnostiker bezeichnet.
Ein Agnostiker ist einer, der nicht weiß. Nicht? Es ist nicht einer, der nicht glaubt, sondern einer, der nicht weiß. Gnosis ist das Wissen. Also Wissen tue ich nicht, aber fromm möchte ich schon in gewisser Hinsicht sein, weil ich nicht überzeugt bin, dass alles banal und trivial wäre.
Hat diese skeptische Grundhaltung des frommen Agnostikers auch etwas mit der Denkweise des Mathematikers zu tun?
Wenn Sie so wollen, schon etwas, weil ein gewisses Maß an Skepsis lernt man schon als Mathematiker und wenn man das Maß an Skepsis, das man dort lernt, auf die Welt anwendet, dann wird man Aussagen von Leuten, die meinen, jetzt habe ich also das Tiefste der Welt gefunden, gegenüber doch ein bisschen skeptisch und dieses Pathos der Religion ist irgendwie mir etwas fremd.
In Sachen Religion hält es Rudolf Taschner da lieber mit seinem Landsmann, dem Philosophen Ludwig Wittgenstein. Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Wittgenstein hat also dieses Buch Tractatus Logico Philosophicus geschrieben, hat zuerst alles geschrieben in den ersten 6 Kapiteln, worüber man sprechen kann. Und im 7. hat er dann über das Mystische noch eine Andeutung gemacht. Also darüber eben muss man schweigen. Aber es gibt es, sagt er. Es gibt es, aber man muss darüber schweigen. Und dann hat er wirklich geschwiegen. Er hat wirklich geschwiegen, hat sich fest daran gehalten, hat nur mehr kleine Zettelchen geschrieben, die ja dann als sein zweites Werk sozusagen zusammengefasst herausgegeben worden sind, aber die er selbst ja nicht veröffentlicht hat. Ja, er hat dann geschwiegen, aus gutem Grunde.
Soweit wird es bei Rudolf Taschner nicht kommen. Dafür erzählt er zu gerne von dem, was ihn bewegt, von der Mathematik und ihren Geheimnissen.
Ja, man sollte eigentlich nur noch mal schweigen. Aber ich rede einfach unglaublich gerne. Und die mathematischen Formeln, die haben die Kraft in sich, dass man immer wieder und immer wieder sich mit ihnen beschäftigt und immer wieder neue Erkenntnisse daraus finden kann. So ähnlich wie wenn Sie ein Musikstück hören, wenn Sie eine Mozart-Symphonie sich anhören. Sie können sie immer wieder und immer wieder anhören. Es wird immer neue Eindrücke geben beim Hören. Und genauso gibt es beim mathematischen Verstehen immer wieder neue Eindrücke. Und mein Ziel ist, dass ich das Geheimnis dessen, was in diesen Formeln drin verborgen ist, herausholen möchte.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.